WDR 3 und WDR 5. Radio zum Mitnehmen. Lebenszeichen.
Über das Sterben sprechen. Für ein gutes Leben. Von Frank Schüre.
Das Kreuz? Ja, das bedeutet mir sehr viel. Ich bin schon immer ein gläubiger Mensch. Ich bin im christlichen Elternhaus aufgewachsen. Und ich weiß nicht, wie die Zeit der Krankheit überstanden hätte ohne meinen Glauben.
Erst einmal, ich weiß ja nicht, wo soll man anfangen mit Schmerzen oder das war ja dann für mich auch klar, dass ich die Beschwerden auf den Tumor zurückführen kann. Und dann hat sich die klinische Symptomatik verschlimmert.
Wir haben es in der Klinik erfahren, er war in der Klinik und es wurde eben das MRT gemacht. Dann hat man gesagt, der Tumor hat so stark gedrückt, man muss eine Druckentlastung machen, eine Entlastungsoperation. Man kann den Tumor nicht total entfernen, leider, weil es schon so fortgeschritten war.
Wenn mich Dinge beschäftigen, für die ich selber zumindest in dem Moment keine Lösung habe, dann weiß ich, dass ich es im Gebet an Gott abgeben kann. Ja, das ist mir auch in der Zeit, als der Richard krank war, habe ich das erste Mal die Bedeutung verstanden, was es heißt zu sagen, Herr, dein Wille geschehe.
Naja, es gibt schon Menschen auf diesem Planet, die wenig oder gar keine Angst vor dem Tod haben, weil sie haben jeder aus seinem Grund die Möglichkeiten gehabt, früh damit auseinanderzusetzen.
Ja, anfangs habe ich gebetet, dein Wille geschehe und ich würde mich freuen, wenn es der gleiche wäre wie meiner. Aber irgendwann habe ich schon verstanden, dass ja, Gott einfach weiß, was richtig ist. Und es war im Endeffekt auch alles richtig, so wie es war.
Ursula Diepolder, 56 Jahre alt, verheiratet seit 1990. Mit Richard Diepolder, der 2016 an Krebs gestorben ist. Zwei erwachsene Töchter, Rechtsanwaltsfachangestellte.
Ja, es sind wahrscheinlich viele Menschen, die wenig Angst vor dem Tod haben, die gewöhnt sind, zu denken und eigene Meinung zu bilden und überhaupt Lebensereignisse irgendwie auf eigene Weise wahrzunehmen, also nicht verstecken, nicht verdecken, nicht verdrängen. Ja, und dann bekommt man, je mehr Eigenes daraus entsteht, desto weniger Angst bildet sich.
Aber es ist jetzt so, er will nicht oder wir wollen nicht, dass er in die Klinik, jemals wieder in die Klinik muss. Wir wollen palliativ behandeln und wir sind sehr, sehr, sehr gut betreut.
Erstmal hat man einen Rückhalt, dass man weiß, wenn irgendwie eine Komplikation wäre oder ist oder sei, dann springen die ein und können einen beraten. Ja, mei.
Hanna und Guido Kerscher, Physiotherapeutin und Orthopäde im Ruhestand, eine Tochter.
Auf Palliativstation bin ich aufgrund meiner schweren Erkrankung, Krebserkrankung. Und in den letzten Monaten hat die Erkrankung sich rasch verbreitet oder verschlimmert. so dass es ging nur um Behandlung der Symptome, insbesondere Schmerzsyndrom. Ich bin Людмила Куликова-Зюткамп. Ich bin vom Beruf Psychologin und Psychotherapeutin. Ich bin 61 Jahre alt und stamme aus der Ukraine.
Ich habe ihr Buch gelesen, Seelensang. Neshmil Gassemlo erzählt darin Geschichten vom Leben und Sterben. Ganz konkret, ganz nah an ganz kranken und ganz lebendigen Menschen. Das hat mich sehr berührt. Ich wollte sie kennenlernen und ihre Arbeit. Eine E-Mail und ein paar Telefonate später fahre ich durchs tief verschneite Allgäu. Ich klingele an einem einfachen Holzhaus in einer kleinen Siedlung, umgeben von weiten Feldern.
Ich bin Neshmil Gassemlo. Ich bin Deutschkurdin und seit über 50 Jahren in Deutschland. Ich habe mich immer schon für das Sterben interessiert. Also während meines Medizinstudiums habe ich einen jungen Menschen in der Hämatologie begleitet, der also Leukämie hatte und auch eine eigene Erfahrung von Diagnose, Krebsdiagnose, die sich aber als falsch herausgestellt hat. Aber immerhin lebte ich 6 Wochen lang mit dem Wissen, dass ich ein Nierenzellkarzinom habe. Und das war eine ganz wichtige Zeit. Also da habe ich die Erfahrung gemacht, wo ich jetzt weiß, dass das meine Patienten und meine schwerkranken Menschen auch durchlaufen.
Neshmil Gassemlo gründet mit ihrem Lebensgefährten die Süddeutsche Akademie für Psychotherapie, die sie bis heute leitet. Als ihr Lebenspartner an Krebs stirbt, ist für sie klar, ihr Leben geht um Sterben. Sie will das nicht einfach geschehen lassen. Neshmil Gassemlo will mitwirken an diesem drastischen Finale des Lebens. Auf ihre Weise.
Ich bin ja sehr lange schon Psychotherapeutin, ärztliche Psychotherapeutin. Da wusste ich schon, wie stark die Seele bei allen Krankheiten einwirkt. Ja, und deswegen dachte ich mir, dass ich noch Palliativmedizin lerne, damit ich die Menschen wirklich fundiert beraten kann und aus einem Wissen heraus. Und dann habe ich auf der Palliativstation hospitiert und habe dann mit 68 noch die Prüfung Palliativmedizin gemacht. Ich habe da immer keine Angst, überhaupt keine. Ich bin eher neugierig und ich will was lernen.
Was lernt man dabei?
Sterben.
Neshmil Gassemlo vermittelt mir Menschen, die vom Sterben betroffen sind. Das sind Sterbenskranke und ihre Angehörigen. Das sind Menschen, die helfen. So wie Ines Rudolf. Sie leitet die Palliativstation im Klinikum Memmingen. Ich treffe sie auf ihrer Station im Raum der Stille. Das ist einer von vielen ungewöhnlichen Räumen in dieser außerordentlichen Einrichtung.
Dann gehen wir noch ein Stück weiter, dann kommen wir ins Wohnzimmer, wo man es, ja, ist wirklich so. Da haben wir einen Klangbrunnen, den haben wir tatsächlich von Anfang an schon von Spendengeldern angeschafft. Patienten, die bei uns aufgenommen werden, haben alle gemeinsam, dass sie eine Krankheit haben, die nicht mehr zu heilen ist. Insofern stimmt es schon, dass sie alle wissen, sie haben eine begrenzte Zeit. Aber es ist halt oft in den Köpfen, dass sie denken, man kommt auf die Palliativstation und da kommt man nicht mehr raus. Und das ist nicht so. Wir haben vor 1,5 Jahren ein Klavier spendiert gekriegt. Also hat uns jemand gespendet. Das ist auch eine ganz tolle Sache. Das war uns allen auch nicht so klar, ob das wirklich hergenommen wird, ob da jemand drauf spielt. Aber selbst unsere Oberärztin sitzt manchmal hin und spielt einfach. Unsere Hauptaufgabe, unser Hauptaugenmerk ist, die Lebensqualität wiederherzustellen, wenn eine Symptomlast zum Beispiel vorliegt. Das ist oft der Schmerz, es ist Atemnot, Übelkeit, das kann alles auftreten im Zuge von meistens sind es Krebserkrankungen. Und die versuchen wir zu lindern. Da sind wir einfach auch wirklich speziell ausbildet und geschult. Es gelingt allermeist, dass man es mal mindestens gut in den Griff kriegt und damit gut leben kann. Und mit dieser verbesserten Lebensqualität ist unser Wunsch, die Leute wieder nach Hause zu entlassen. Mit warmen Farben gestaltet, das sieht man an der ganzen Station. Das sind herbstliche Farben, die einfach Wärme ausstrahlen sollen und ganz bewusst auch Farbe in den Krankenhausalltag bringen, dass es halt wohnlich ist. Wir haben Vorhänge, ich glaube, das gibt es im ganzen Haus nicht mehr. Aber es macht unglaublich viel aus an der Atmosphäre.
SAPV ist letztlich eine Abkürzung für spezialisierte, ambulante, palliative Versorgung. Ja. Palliative Versorgung heißt ja eine umwandelnde Versorgung für Patienten mit schweren, zum Tode führenden Erkrankungen. Und das Spezialisierte soll eben ausdrücken, dass es jetzt nicht sozusagen für jeden, der sich irgendwo Richtung Sterbeprozess bewegt, notwendig ist, sondern tatsächlich schon denen vorbehalten ist, die wirklich schwere Symptome haben, schwierige Situationen haben. Und dann das Ambulante, also für die Leute, die zu Hause bleiben möchten, möglichst viel zu Hause bewältigen möchten, das heißt SAPV.
Theresa Schulz ist leitende Ärztin bei der ambulanten Versorgung schwerkranker Menschen. Ihre SAPV ist der Ansprechpartner für Menschen, die bei sich zu Hause sterben wollen. Und das sind die allermeisten.
Wir nehmen uns am Anfang viel Zeit. Und ich glaube, das ist gut, um am Anfang zu zeigen, wer sind wir, was tun wir, wie können wir ihnen helfen. Man muss ja auch immer sehr individuelle Lösungen für die Familien und für die Menschen finden. Ja, es sind oft Winzigkeiten für einen Mediziner, die aber eine Wahnsinnswirkung dann haben. Ja, ja, zum Beispiel die Scheu, Opiate einzusetzen. Einfach großzügige Symptomkontrolle durch Medikamente zu verschreiben und das sehr individuell und sehr engmaschig zu kontrollieren und anzupassen. Und dann ist der Kontakt gut und dann ist da meist von Anfang an schon eine recht große Dankbarkeit, weil die halt auch direkt Besserung spüren. Wir können natürlich auch nicht immer alles direkt wegzaubern. Und es gibt schon schlimme Verläufe und es gibt auch wirklich dramatische Situationen, die wir auch nicht immer gleich befrieden können oder vielleicht manchmal es auch nicht schaffen, den Idealzustand, den wir vielleicht in unseren Köpfen hätten, herzustellen. Aber selbst in den Situationen sind wir irgendwo da und halten es mit aus. Sind einfach Ansprechpartner, sind erreichbar für die Patienten, die wirklich große Not haben, sogar Tag und Nacht. Und das gibt viel Sicherheit für die Leute, die zu Hause sind, die ihnen sonst vielleicht fehlt.
Wir haben ein sehr sportliches Leben geführt. Ich war aktiver Bergsteiger.
Er ist also ein Hobbygärtner gewesen. Er hat auch noch mit zwei Krücken und dem Ziehwagen ist er im Garten herumgelaufen und hat da gearbeitet und hat mich angeleitet, endlich auch im Garten was zu machen, was ich jetzt auch weiß, was ich zu tun habe. Also ich war noch in der Schule und er war, im ersten Semester Medizinstudium. Also wir kennen uns 100 Jahre.
Ja.
Hanna und Guido Kerscher leben in Füssen in einem schönen Einfamilienhaus. Guido hat eine orthopädische Praxis geleitet. Hanna hat als Physiotherapeutin mitgearbeitet. Sie sagen sofort zu, als sie meine Anfrage für ein Interview erreicht. Genau wie alle anderen, mit denen ich spreche. Sie wissen, wie wichtig es ist und wie gut es tut, über Sterben zu sprechen. Ursula Diepolder erzählt, wie sie und ihr Mann die extreme Situation gemeinsam gelebt haben. Zu Hause.
Der Richard war die letzte Woche im Krankenbett hier im Wohnzimmer gelegen. Ich saß dann näher am Schreibtisch, habe meine Arbeit gemacht. Dann hat er gesagt, jetzt bist du wieder in deiner Wolke. Und so war's. Also ich denke, das ist ein Punkt, warum ich die Zeit gut überstanden habe. Ich habe die Gabe, dass ich gut schlafen kann. Ich habe in der ganzen Zeit trotzdem immer ausreichend Schlaf gehabt. Ich habe dann in der Zeit, als der Richard da drüber lag, bei ihm geschlafen, ich lag auf dem Sofa und habe wirklich in der Zeit, in der er Schlaf gefunden hat, konnte ich auch schlafen. Er hat uns das auch gesagt, uns das spüren lassen, dass er, also meine Kinder und mich einfach über alles liebt und dass er uns dankbar ist für das Leben, das wir gehabt haben. Und vor seiner Krankheit war er immer der Starke bei uns in der Familie. Er hat es dann an mich abgegeben und konnte es dann auch abgeben.
Ich habe versucht, meiner Tochter Wiegenlied zu singen. Und zwar das Wiegenlied, was ich von meiner Mama gesungen bekam. Ich bekam es aber nicht hin. Und meine Mutter war da schon tot. Und habe dann einfach angefangen, irgendwie eine Melodie dazu zu singen und die Worte immer wieder zu wiederholen, die ich schon hatte oder die ich von früher noch wusste. Und ja, dann habe ich angefangen, in der Meditation zu singen, weil ich auch da gemerkt habe, dass mich das sehr zentriert. Also ich singe nichts Vorgegebenes, keine Mantren, sondern das, was kommt. Und das bringt mich ins Jetzt, weil das, was kommt, ist im Jetzt. Es entsteht dann, vor allem wenn ich dann aufhöre, so ein Nachklang, wo ich dann das Gefühl habe, als würde ich den Grundton des Lebens nochmal hören.
Das hat mich in ihrem Buch Seelensang am tiefsten berührt. Neshmil Gassemlu singt für ihre Schwerkranken. Keine Lieder, keine Gebete. Sie singt, was sie im Herzen fühlt, mit und ohne Worte, mit und ohne Melodie.
Was tut man, wenn man da sitzt und der andere liegt im Sterben und reden geht sowieso nicht mehr? Dann habe ich angefangen, für sie zu singen. Also das war, glaube ich, eines der ersten Male, dass ich bei Sterbenden gesungen habe. Und jetzt mache ich es immer öfter. Sie finden das meistens auch eben sehr zugewandt und herzlich. Und das brauchen die Menschen. Es ist sehr schwer, einem fremden Menschen irgendwie seine Freundlichkeit, Liebe zu zeigen. Also wie geht das, ne? Und ich finde, mit dem Singen geht das ganz gut.
Das ist unser schöner Balkon. Das ist wirklich unser schönstes Geschenk. Da müssen wir eigentlich fast mal raus, oder?
Ein richtiges Wohnzimmer und ein richtiges Esszimmer, ein riesiger Balkon, der durch eine Spendenaktion begeisterter Patientinnen möglich und angebaut wurde.
Unsere große Stärke ist halt auch diese wohnliche Atmosphäre, dass man einfach mal aus dieser Krankenhausmühle eigentlich rauskommt, trotzdem perfekt versorgt ist, ärztlich betreut wird, gepflegt wird, auch umsorgt wird.
Es gibt reichlich qualifiziertes und einfühlsames Personal. Es gibt Zeit. Für alle Fragen, Zweifel, Bedürfnisse. Ines Rudolf führt mich durch ihre Palliativstation, die sie so froh und stolz macht.
Wir haben Musiktherapeut, wir haben eine Kunsttherapeutin, Entspannungstherapie können wir anbieten. Die Neshmil Gassemlu macht bei uns die Psychoonkologie, Seelsorge ist vertreten, die Krankengymnastik. Also wir haben ja ganz viele alternative Methoden auch mit Aromaölen. Wir nehmen uns Zeit für Massagen. Wir haben ein Esszimmer, wo wir Schafskopfabende schon gemacht haben oder Geburtstage gefeiert haben. Also es ist einfach so viel möglich, dass man mal auftanken kann auch wieder. Und es ist wirklich so, nach einem halben Tag sagen die allermeisten, mal wenn ihr das gewusst hättet, wäre ich schon viel früher gekommen. Und seit, ich glaube 2017, haben wir eine Clown-Visite. Das ist eigentlich wie wenn ein Einhorn auftaucht. Die sind wie aus einer anderen Welt und viele Patienten vergessen kurz vor lauter Schreck, was da reinkommt. Oder vor lauter Erstaunen kurz, warum sie eigentlich hier sind. Eigentlich hat mir, glaube ich, am meisten geholfen, dass ich hier ganz viel lachen kann. Also es ist wirklich so. Die Angehörigen, die bringen das nicht fertig, irgendwas Lustiges oder Leichtes zu sagen. Das verzeiht man mir als Pflegekraft. Im Gegenteil, eigentlich hungert jeder danach. Und das Lachen befreit unglaublich.
Wie geht Sterben gut? Auf keinen Fall allein. Am besten zu Hause. Und zu Hause beginnt in mir. In mir anzukommen und Frieden zu finden, ist am wichtigsten und schwersten. Dabei helfen gute Menschen und eine gute Umgebung. Theresa Schulz und ihr mobiles Team versuchen alles, sterbende Menschen bei sich zu Hause zu versorgen. Dabei hilft es auch zu wissen, Es gibt Orte, die ganz für das Sterben eingerichtet sind.
Ein stationäres Hospiz ist letztlich schon ein Segen. Also wenn wir die Leute bei uns aufnehmen, dann sprechen wir ja auch drüber, wie stellen Sie sich vor, dass es weitergeht. Haben Sie sich schon überlegt, möchten Sie zu Hause bleiben, möchten Sie auch zu Hause versterben? Wenn das nicht, wie kann das funktionieren? Wie können wir Sie da unterstützen? Aber wir versuchen schon auch so einen Plan B irgendwo aufzuzeigen. Ja, also wenn Sie einfach zwei betagte Herrschaften haben und der eine den anderen irgendwie 24 Stunden versorgen soll, da kommt irgendwann dann die Grenze bei allem, was man vielleicht unterstützend anbieten kann.
Neshmil Gassemlu erzählt, wie sie das Thema Sterben anspricht.
Wenn ich das Gefühl habe, das Sterben muss jetzt mal angesprochen werden, dann sage ich, also ich möchte mit Ihnen über das Sterben reden, aber nicht, weil es keine Hoffnung gibt. Die Hoffnung muss immer da sein, sondern weil ich die Erfahrung gemacht habe, dass es entlastet, wenn man solche Themen nicht alleine für sich ausmacht. Und dann einfach gucken, welche Vorstellungen haben die Menschen, gibt es da Ängste, dann kann ich nämlich ein bisschen helfen und das öffnet eine Tür und da entsteht dann auch Nähe.
Ich kann nur aus meiner Erfahrung das sagen. Lebt so, damit es nicht schmerzhaft wird, in dem Moment, wo Sie sterben. Ich habe für diese Seite gesorgt, dass ich wie möglichst wenig Ruhe und Bedauern empfinden kann. Ja? Und in dem Sinne, ich habe es versucht, so zu leben. Das heißt, meine Vorbereitung lief jeden Tag. Und wenn ich bewusst was wahrgenommen habe und das hat mich zufrieden gemacht, wie ich den Tag gelebt habe, dann war das so. Es ging in diese Schatztruhe. So, dass am Ende merke ich, oh, gar keine Angst da.
Ist dieses Leben, was ich führe, wirklich meins? Will ich das? Oder lebe ich Vorstellungen? Oder lebe ich Wünsche von anderen? Also das finde ich ganz wichtig, damit ich dann beim Sterben eben weniger das Gefühl habe, Dinge versäumt zu haben. Also der Tod ist wirklich sehr hilfreich, einen anzuregen, zu leben.
Die Idee von einer Rehabilitation, von einer Besserung, von einem Wegfall der Behinderung, die ist nicht mehr da. Aber solange ich keine Schmerzen habe, solange es mir nicht schlecht geht, solange ich zerebral einigermaßen unterwegs bin.
Und zu Hause sein kannst.
Das ist wichtig.
Aber ich kann mir es immer noch nicht, mag mir es auch nicht so gut vorstellen. Und muss ganz ehrlich sagen, das haben wir nicht besprochen bisher, wie man jetzt sowas gestaltet. Das hat man immer von sich weggeschoben. Das ist ein Fehler gewesen, das weiß ich. Das hätte man früher machen müssen.
Ein Grund war, dass mein Mann ein super guter Patient war. Er hat nicht mit seinem Schicksal gehadert. Und er ist von Anfang an offen mit der Krankheit umgegangen. Deswegen hatten wir die Möglichkeit, uns auf das Ende miteinander vorzubereiten. Wir haben immer offen und ehrlich über alles gesprochen. Er hat selber den Platz im Friedhof ausgesucht, wo er liegen möchte, sodass er letztendlich sich darauf gefreut hat, sterben zu können. Er hat gesagt, er weiß ganz sicher, dass es ihm dann besser geht und dass mir zwar eins wiedersehen. Und mit der Gewissheit konnte er einfach gehen und konnte mir ihn auch gut gehen lassen.
Er möchte ja eigentlich auch, wie sagst du immer, einen Winter überschlafen. Er möchte eigentlich wie der Bär sich in Tiefschlaf versetzen und dann aufwachen im Frühling. Vielleicht ist es dann so. Also ich möchte mir es lieber so vorstellen, schön.
Letztlich sage ich mal, wird es so sein, dass man schlafen möchte und dann möglichst und dann möglichst nicht mehr aufwacht.
Ja, ich hab's gesagt, ich möchte Feuerbestattung. Und bitte keinen Sarg, keinen teuren Sarg oder Truhe, oder? Keinen Friedhofplatz, nix. Vielleicht gibt es da, weiß ich nicht, es gibt so Wiesebestattung, es gibt so Waldbestattung, wo unter einem Baum kann man sogar anonym bestatten.
Ich möchte trauern, auch heute noch. Es gibt immer wieder Momente, in denen ich sehr traurig bin. Und ja, in der Anfangszeit, klar, da war ich auch traurig, da habe ich viel geweint, aber das wollte ich bewusst. Ich wollte wirklich bewusst die Trauer auch leben. Aber die Trauer war bei mir kein Dauerzustand.
Ich vermute, ich glaube daran, dass Lebendige weiter existiert. Ich spüre es sogar und auch durch meine Visionen oder Träume, Offenbarungen. Ich weiß, dass das Lebendige existiert. Ich habe diese Überzeugung in mir. Wie genau? Aber ich weiß genau, das wird ablaufen entsprechend deiner geistigen Entwicklung.
Lyudmila Kulikova ist am 3. Februar 2022 im Hospiz verstorben.
Also ich würde gerne zu Hause sterben. Und ich habe mir es auch vorgestellt, ich hätte gern mein Krankenbett hier in meinem Wohnzimmer mit Blick auf meine Pappel. Und dann hat man ja, also hoffe ich, wenn das so läuft, wie ich es mir vorstelle, dann habe ich ja 1-2 Wochen Zeit, mich darauf einzustellen. Dann würde ich einfach in meinem Bett liegen, meditieren und immer wieder gerne Besuch empfangen und von deren Leben hören, aber auch erzählen, wie es mir geht. Also, wenn man im Sterben liegt, lebt man noch. Ist doch eigentlich auch was Faszinierendes, also was da passiert. Also, ich wäre da auch neugierig. Ja, wie der Übergang ist. Wie läuft es? Was passiert da? Man hört ja immer von Nahtoderfahrungen. Ist es so oder ist es ganz anders?
In unserer Reihe Lebenszeichen hörten Sie heute über das Sterben sprechen für ein gutes Leben von Frank Schüre. Es sprach Chris Nonnast. Technische Realisation Dirk Hülsenbusch. Regie Helga Mattea. Eine Produktion des Westdeutschen Rundfunks Köln 2022. Redaktion Christina Maria Purkert.